Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Frank Wachsmuth.
Es geht um die Jahreslosung. Und das ist ja wünschenswert, oder? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles bei euch soll in der Liebe geschehen. Wünschenswert und tatsächlich auch erstrebenswert. Dabei wagen wir es kaum, diesen Wunsch anzuwenden auf das ganze Weltgeschehen. Im Blick auf die Gewalttaten, im Blick auf die Ungerechtigkeiten, im Blick auf die Kriege. Alles soll in Liebe geschehen. Das ist so weit weg, das ist so unrealistisch, das ist so undenkbar. Ziehen wir den Kreis ein bisschen enger und sagen, okay, zumindest unter uns, zumindest in unserem persönlichen Umfeld, in unserer Gemeinde, zumindest in unserem Einflussbereich, das wäre schon schön, wenn da das Miteinander auf Anerkennung und Wertschätzung und Zuwendung basieren würde. Alles das, was wir tun, was wir sind, wenn das in der Liebe geschehen würde, das wäre schon schön, wünschenswert. Wobei Paulus am Ende seines ersten Korintherbriefes hier keinen frommen Wunsch formuliert. Meines Erachtens ist das eine handfeste, konkrete Aufforderung. Man könnte auch sagen, es ist eine Ermahnung, es ist ein Appell. Aber wie das so ist mit den Ermahnungen und mit den Appellen und mit den Aufforderungen, wenn wir eine Ermahnung hören, dann heißt das nur lange nicht, dass wir das dann auch umsetzen. Selbst wenn es in einer Form der Bitte formuliert ist, ach bitte, 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 mach doch mal, heißt das noch lange nicht, dass wir es umsetzen. Entweder wir haben keine Lust oder wir können es nicht. Und wenn es ständig wiederholt wird, und die Gefahr ist bei so einer Jahreslosung ja schon gegeben, immer und immer wieder, gell, alles, was ihr tut, tut in Liebe, dann wird das dadurch auch nicht besser, sondern wir stumpfen ab und wir sagen, ja, ist schon recht, ne? 2 Ohren hier rein, da raus, haben wir schon zigmal gehört. Ja, aber es gibt vernünftige Argumente. Selbst vernünftige Argumente lassen uns nicht immer wieder das tun, wozu wir aufgefordert werden, motivieren uns nicht. Naja, und wenn Argumente nicht reichen und Ermahnungen und Bitten nicht reichen, dann gibt es Drohungen oder Beschimpfungen. Jetzt mach's aber endlich! Und das führt auch nicht dazu, dass wir das Böse lassen und dass wir das Richtige tun. Und dann wird kritisiert. Ja, aber ihr müsst doch. Und das ist ganz schlimm, dass ihr nicht so liebevoll seid. Und wenn die Missstände kritisiert werden, wird es noch lange nicht besser. Wenn das Böse, das Übel verurteilt wird, dann wird es deswegen noch lange nicht behoben und noch lange nicht aus der Welt geschafft. Ich will es mal bildlich umschreiben. Die Finsternis geht nicht dadurch zurück, dass sie kritisiert wird. Ach, wie furchtbar ist es doch in dieser Welt. Und es wird die Finsternis in dieser Welt kritisiert und lamentiert und geschimpft und geankert und geschimpft. Es wird dadurch nicht heller in dieser Welt. Die Wärme kann auch dadurch nicht hervorgerufen werden, dass wir auf die Kälte schimpfen, sondern damit die Finsternis weicht, braucht es Licht. Damit die Kälte zurückgeht, braucht es Wärme. So auch mit der Liebe, beziehungsweise dem Gegenteil der Liebe, der Lieblosigkeit. Wir werden nicht dadurch liebevoller, dass wir gebeten werden oder ermahnt werden oder ermutigt oder ermuntert oder geschimpft werden. Denn die Quelle für diese lebensfördernde, für diese beziehungsstärkende Liebe, die Quelle liegt nicht in uns. Wir können die Liebe nicht produzieren, sondern wir können die Liebe nur als Geliebte reflektieren. Wir können Liebe nicht produzieren, sondern wir können sie nur als Geliebte reflektieren. Deswegen sind wir nur dann liebesfähig, wenn wir Liebe geschenkt bekommen. Wir brauchen das Licht der voraussetzungslosen Zuwendung und Liebe. Wir brauchen die Wärme der bedingungslosen Zuneigung und Liebe. Nun, viele erleben das ja auch in wunderbaren familiären zwischenmenschlichen Beziehungen. Und doch sind wir alle miteinander ausnahmslos auf die Quelle des Lebens und auf die Quelle der Liebe angewiesen, nämlich auf Gott selbst. Denn wenn wir Lichtstrahl sein sollen, dann sind wir auf die Lichtquelle angewiesen. Wenn wir Wärme ausbreiten sollen, dann brauchen wir die Wärmequelle. Ebenso können wir auch nur dann Liebe praktizieren, wenn Gottes Licht uns erleuchtet und wenn die Liebe Gottes, von der Martin Luther mal gesagt hat, sie sei wie ein glühender Backofen voller Liebe, wenn die uns erwärmt. Und damit sind wir bei einer wesentlichen Grundlage und bei einer unbedingten Basis von der Liebe angekommen, von der Paulus spricht. Die Grundlage, die Basis der Liebe, die wir weitergeben sollen, ist die Liebe Gottes zu uns. Und unsere Identität als Kinder Gottes haben wir in und durch Jesus Christus. Und davon schreibt Paulus im ersten Korintherbrief allerwegen. Er beginnt damit, dass er vom Wort und von der Botschaft vom Kreuz spricht. Und alle, die sich auf diese Botschaft vom Kreuz einlassen, erleben diese Kraft, die Gott ihnen gibt, die nicht in ihnen ist, sondern die in sie hineingelegt wird. Und es ist diese Kraft der ewigen Liebe Gottes, die uns Erlösung schenkt, bis hinein in die Ewigkeit. Und es ist die Tatsache, dass Jesus Christus für unsere Verfehlungen und für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und das ist es, was die Basis unseres Lebens ist. Und das ist es auch, was Kinder Gottes miteinander verbindet. Denn auf dieser gemeinsamen Basis leben und stehen wir. Und auf dieser Basis treffen wir uns. Und diese Basis der Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus bestimmt denn dann auch alle unsere Beziehungen. Es ist dieses gemeinsame Lebensfundament, von dem Paulus in 1. Korinther 3 sagt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und deswegen ist klar, dass das Leben des einzelnen Christen, das Zusammenleben der Kinder Gottes miteinander und unser Leben auch in unserem Umfeld, in unserem Einflussbereich nur dann gelingen kann und von Liebe durchdrungen sein kann, wenn Jesus Christus das Fundament ist. Und deswegen müssen wir auch die Definition von Liebe von Jesus her mal klären. Die Frage, was denn Liebe ist, stellen wir mit Blick auf das Neue Testament und stellen die Frage, was versteht Jesus unter Liebe? Das Neue Testament wurde ja in einer Sprache und in einer Kultur verfasst, die von der griechischen Welt geprägt und durchdrungen gewesen ist. In dieser Kultur und in dieser Sprache gab es mehrere Begriffe, die wir im Deutschen nur mit Liebe übersetzen können. Und der maßgebliche Begriff in dieser Zeit, wenn man von Liebe gesprochen hat, hieß und heißt auf Griechisch Eros. Nun kennen wir diesen Begriff, von dem ist abgeleitet unser deutsches Wort von der Erotik. Nun verstehen wir unter Erotik ja die sinnliche und die körperliche Anziehungskraft von zwei Menschen oder deren Darstellung in Kunst oder in Filmen oder in der griechischen Welt in der damaligen Zeit war Eros nicht nur auf dieses sinnlich Begehrliche reduziert worden, sondern der wurde viel weiter verwendet. Die Bedeutung von Eros war alles Attraktive, alles Schöne, alles Liebenswerte. Also Eros war alles das, was man geliebt hat und zwar aus gutem Grund. Wer also in diesem Sinne des Wortes jemanden geliebt hat, der konnte immer auch sagen, warum der andere geliebt wurde. Warum liebe ich? Das kann man immer beantworten. Naja, man liebt einen anderen Menschen zum Beispiel einfach, weil er so schön ist. So toll aussieht, so attraktiv ist. Oder man liebt jemanden, weil er so charmant ist. Oder weil er so wunderschöne Gedanken hat und die vielleicht auch noch mit einer wunderbaren Sprache zum Ausdruck bringen kann. Dieser Mensch hat eine Ausstrahlung, er hat ganz tolle Begabungen. Also diese Form der Liebe kann immer sagen, warum und weshalb der andere geliebt wird. Und ich glaube, das ist unserem Denken gar nicht so fremd. Gell? Natürlich weiß ich, warum ich jemand anderen nett finde und warum ich eine engere Beziehung mit ihm eingehen möchte. Das war damals das Denken. Also Liebe weiß immer, warum und weshalb. Es gab aber in der griechischen Sprache noch einen anderen Begriff, also mehrere andere, aber einen gab es auch, und der führte so ein bisschen ein Nischendasein. Die kleine Schwester von dem Eros-Begriff war damals schon bekannt. Das war die Agape. Agape war aber ein kleiner Begriff, weil er in der griechischen Sprache kaum oder wenn überhaupt nur am Rande vorgekommen ist. Dieser Agape-Begriff war unbedeutend im damaligen Denken, denn ihre Bedeutung war nur so ganz schwer mit der griechischen Kultur und dem griechischen Denken in Einklang zu bringen. Und das ist bis heute übrigens so. Ja? Wir lieben Menschen, warum? Weil wir Gründe haben. Die Agape-Liebe aber, sie liebt grundlos. Die Agape liebt nicht aufgrund von Leistungen oder Aussehen oder irgendwelchen anderen Dingen, womit man sich die Liebe verdient hätte. Die Agape-Liebe liebt einfach den anderen, weil er da ist. Der andere oder die andere wird einfach angenommen und wertgeschätzt, weil die Agape-Liebe lieben will. Für das griechische Denken in der damaligen Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, war dieser Gedanke nur schwer vorstellbar. Unbegründete Liebe, also auch Liebe ohne Gegenleistung, einfach lächerlich, einfach unsinnig. Und in dieses Denken hinein, in diese Kultur hinein, spricht das Neue Testament andauernd und als zu von der Agape-Liebe. Und zwar besonders dann, wenn es um die Liebe Gottes zu uns Menschen geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da steht diese Agape-Liebe drin. Und diese Liebe, die Liebe Gottes zu uns Menschen, die wartet nicht darauf, dass wir zunächst irgendwelche Bedingungen erfüllen und dass sie uns dann als Reaktion oder quasi als Belohnung nun denn auch annimmt und liebt. Seine Liebe zu uns ist immer diese freie und vorbehaltlose Liebe. Es ist seine Liebe zu uns, die uns ansieht und die uns mit unserer ganzen Schuld und unseren Unzulänglichkeiten, mit unserem Scheitern und Versagen sieht. Und es ist seine Liebe zu uns, die jetzt gar nicht anders kann, als dass sie sich für uns opfert. Es ist die Liebe Jesu zu uns, die ihn bereit macht, alles für uns zu geben. Er opfert sich lieber für uns, als dass wir ohne ihn die Ewigkeit verbringen müssten. Er opfert sich lieber für uns, als dass er ohne uns in Ewigkeit sei. Und das ist dieses Wesen der Agape-Liebe. Und die sollen wir nun in die Tat umsetzen, die sollen wir nun praktizieren. Das klingt alles doch noch irgendwie ziemlich theoretisch und abstrakt. Wie kann denn das nun gehen, dass ich in dieser Weise liebe? Zunächst nochmal die Grundlage für unsere Liebe zu Gott ist seine Liebe zu uns. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der in Jesus Christus gelebt ist. Und diese Grundlage vermittelt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist schenkt uns ja diese Erkenntnis der Liebe Gottes. Mehr noch, in Römer 5 schreibt Paulus, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und im Galater 5 schreibt Paulus etwas über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und manche kennen wahrscheinlich diesen bekannten Satz des Apostels Paulus, die Frucht des Heiligen Geistes ist. Galater 5, 22. Die Frucht des Heiligen Geistes ist. Und dann werden Dinge aufgezählt. Ich lese es mal vor. Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Und in der Regel sprechen wir dann von den Früchten des Heiligen Geistes. übersehen dabei aber etwas, was in dem Text steht. Da heißt es nämlich, die Frucht des Heiligen Geistes ist, und das ist Einzahl. Also es ist nur eine Frucht des Heiligen Geistes. Und diese eine Frucht des Heiligen Geistes, der in unsere Herzen ausgegossen ist und der sich in uns entfalten und zur Wirksamkeit kommen will, diese eine Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Und dann wird die Liebe entfaltet. Dann wird die Liebe aufgefächert. Dann passiert das, was mit dem Licht passiert, wenn es durch Glas fällt. Dann wird das Licht im Lichtspektrum entfaltet. Und so möchte ich uns diese Liebe mal entfalten, weil Paulus das sehr, sehr konkret und sehr praktisch macht. Die eine Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, und die Liebe zeigt sich in der Freude. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Und konkret heißt es, tut es in der Freude, die Gott an euch hat und die er durch euch in die Welt tragen will. Tue ich das, was ich tue, mit miesepeterichem Gesicht oder mit Freude? Da wird's praktisch. Da wird dieser abstrakte Begriff der Liebe auf einmal konkret, nachvollziehbar im Alltag. Wie begegne ich denn meinen Mitmenschen? Die Freude ist die jubelnde Liebe, so hat es Eva von Thiele Winkler entfaltet. Alles, was ihr tut, das tut in der Liebe, und zwar konkret und praktisch im Frieden. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe in Form von Frieden. Frieden ist die in Gott ruhende Liebe. Erleben wir diesen Frieden, weil Gott uns seine Liebe schenkt? Dann strahlt diesen Frieden doch aus. Dann sprecht doch nicht nur von dem Weihnachtsfrieden, von dem die Engel geredet haben, sondern dann nehmt doch diesen Frieden Gottes auf und tragt ihn in eurem Alltag, in eurem Einflussbereich zu euren Mitmenschen. Sorgen wir für Frieden oder sorgen wir andauernd für Unfrieden? Die Frucht des Geistes ist Liebe, und sie äußert sich in der Geduld. Die Geduld ist die tragende Liebe. Wie schnell bin ich an meine Grenzen gekommen? Wie dünn ist mein Geduldsfaden? Dann bete doch darum, dass Gott deinen Geduldsfaden etwas dicker macht. Denn das ist eine Ausdrucksform der Liebe im Umgang mit unseren Mitmenschen, in unserem Einflussbereich und auch in dem, was wir tun. Die Frucht des Geistes ist Liebe, und sie äußert sich in der Freundlichkeit. Die Freundlichkeit als die strahlende Ausdrucksform der Liebe. Die leuchtende Liebe ist Freundlichkeit. Wie freundlich trete ich denn auf, wenn ich Menschen begegne? Die Form der Liebe ist die Güte, die sich mitteilende Liebe. Unter Güte verstehe ich auch Großzügigkeit. Bin ich knauserig in dem, was ich den anderen Menschen zukommen lasse, an Zeit, an Zuwendung? Oder bin ich gütig und großzügig? Eine konkrete Form der Liebe ist die Treue. Manche übersetzen hier auch mit Glauben, im Griechischen ein und dasselbe Wort. Aber ich meine, Paulus spricht hier eher von der Treue, weil das ein Beziehungsbegriff ist. Die Treue mit dem langen Atem auch meinen Menschen zu begleiten. Eine konkrete Ausdrucksform der Liebe ist die Sanftmut. Die Sanftmut als die wehrlose Liebe, so hat es Eva von Thiele Winkler beschrieben. Und schließlich, eine Ausdrucksform der Liebe ist die Keuschheit, die Reinheit. Da wird Liebe im Alltag konkret, wenn wir diese Frucht des Heiligen Geistes nach Galater 5 in der Form entfalten. Und Detmar Scheunemann hat in seiner Auslegung zu dieser Stelle geschrieben, diese Frucht wächst nicht auf unserem eigenen Mist, sondern, jetzt ein Bild, wenn der Fluss genügend Wasser führt, wächst an den Ufern die Vegetation. Und wenn der Geist Gottes in unserem Leben Raum hat und uns erfüllt, wächst die Frucht des Geistes in Form der Liebe mit all ihren Aufschlüsselungen. Und das Leben Jesu gewinnt Gestalt in uns. Und das nun ist diese Ausdrucksform der Liebe, entfaltet und aufgefächert nach Galater 5, die Jesus seinen Jüngern befiehlt. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr genau diese Liebe untereinander pflegt und praktiziert. Und es ist genau diese Form der Liebe, die Paulus auch den Korinthern mit der Jahreslosung ins Stammbuch schreibt. Und vor dem Hintergrund der damaligen Sprache und Kultur, Erosliebe, die nur liebt, weil sie gute Begründungen hat, ist das natürlich Zündstoff. Auch für die Christen in der christlichen Gemeinde in Korinth. Denn die hatten zwar Jesus im Herzen, aber sie hatten ihre Kultur und ihre Herkunft immer noch in den Knochen. Und darum war es für sie eine große Herausforderung, sich mit dieser Art und mit dieser Form der Liebe auseinanderzusetzen. Denn jetzt waren sie tatsächlich aufgefordert, die sozial Unattraktiven zu lieben. In der christlichen Gemeinde in Korinth, da gab es angesehene reiche Leute, da gab es aber auch Sklaven und da gab es auch Ausländer, tatsächlich. Und jetzt sollten die Einheimischen, also die Zugezogenen, als gleichwertige Geschwister annehmen, ohne Grund, einfach nur so. Sie sollten auch ihre Vorgesetzten, ihre Herren, ihre Chefs lieben, die Sklaven, sollten ihre Arbeitgeber lieben, auch wenn die sich nicht gerade liebenswert verhalten haben. Diese Agape-Liebe sollte ihr Miteinander prägen und gerade auch im Blick auf die Schwierigen und im Blick auf die Komplizierten. Und dann gab es die Barriere zwischen Reich und Arm. Auch in der damaligen Kultur gab es noch ganz stark die Barriere zwischen Männern und Frauen, zwischen der griechisch geprägten Gruppe in der Gemeinde und der jüdisch geprägten Gruppe in der Gemeinde. Und das alles sollte durch die Liebe gelebt und überwunden werden. Das hört sich theoretisch alles ganz einfach an. Ne? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, lasst sie entfalten. Ja, Jesus ist die Grundlage, also macht's doch ganz einfach. Aber so einfach war das nicht. Und wenn es einfach gewesen wäre, hätte der Paulus diesen Satz gar nicht schreiben müssen. Weil es aber nicht einfach ist, deswegen hat er ihn geschrieben. Denn nicht nur die ganz normalen Spannungen in der damaligen Kultur haben der christlichen Gemeinde in Korinth zugesetzt. Ich habe das Gefühl, da gibt es wenig Neues unter der Sonne. Das ist 2024 in den christlichen Gemeinden, in unserer Kultur nicht viel anders. Nee, also damals in der christlichen Gemeinde in Korinth, da gab es ja auch noch so ein paar Sonderprobleme. Die hatten zum Beispiel ihre Gruppen und Grüppchen. Da gab es die einen, die haben gesagt, Paulus, jawohl, der predigt das gute Evangelium und der ist auch so richtig tiefsinnig. Die anderen haben gesagt, der ist viel zu theologisch und viel zu theoretisch. Wir finden ja das, was der Apollos in seiner eloquenten und sprachwunderbaren, tollen Art und Weise rüberbringt, viel einfacher. Die dritte Gruppe hat gesagt, papalapap, die sind alle viel zu liberal. Wo bleibt das Gesetz? Wo bleibt Zucht und Ordnung? Petrus, das war der richtige Apostel. Und nur den lassen wir bei uns auf die Kanzel. Und die vierten haben gesagt, ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Wir brauchen keine Lehre, wir brauchen keinen Lehrer, denn wir haben alle den Heiligen Geist. Wunderbar. Charismatisch waren sie bis zum Abwinken. Aber in ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit waren sie immer noch wie pubertierende Teenager. Dann haben die Christen da in Korinth Rechtsstreitigkeiten miteinander gehabt und anstatt, dass der Gemeindeleiter da vermittelt und sagt, Leute, kommt, das kriegen wir miteinander hin, ziehen die vor den Kadi, also vors Gericht. Und innerhalb der Gemeinde gab es moralische Verfehlungen, von denen sogar die Heiden gesagt haben, ihr geht fui fui. Und die Gemeinde hat es einfach laufen lassen. Ja, und dann gab es natürlich auch theologische Streitigkeiten. Also es gab natürlich die Frage, wie ist denn das mit der Auferstehung der Toten? Gibt's das überhaupt? Griechisches Denken, griechische Kultur sagt, ihr habt ja nicht mehr alle Latten am Zaun, sowas gibt's doch gar nicht. Und Paulus muss da ein ganzes Kapitel für verwenden, um ihnen das deutlich zu machen. Und wie ist das mit dem Abendmahl? Wer darf denn wann und wie das Abendmahl feiern und wie gestalten wir das bei uns in der Gemeinde? Und dem Paulus standen die Haare zu Berge. So skurril und so abwegig waren die Meinungen und die Ansichten darüber. Naja, und irgendwann gab es eine Gruppe, die war sehr, sehr dominant in der Gemeinde. Die haben gesagt, ach, der Paulus. Der sagt heute Hü und macht morgen Hot, auf den ist ja auch kein Verlass. Der hat schon dreimal versprochen, dass er zu uns kommt und wo bleibt er? Er kommt nicht. Also kommt, den schicken wir in die Wüste, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und spätestens jetzt hätte Paulus meines Erachtens allen Grund gehabt zu sagen, wisst ihr was, macht doch euren Dreck alleine, mit euch bin ich fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Und das tut Paulus nicht, sondern er ringt um diese Gemeinde. Er geht ihnen nach, er schreibt ihnen Briefe, er schickt Mitarbeiter, er argumentiert. Und das alles aus Liebe. Wir haben ja manches Mal das Gefühl, dass man aus Liebe alles tun kann, nur nicht streiten, gell? Also sich streiten und kräftig miteinander diskutieren, das ist nicht nur furchtbar, sondern das ist auch furchtbar böse. Ein Spitzensatz diesbezüglich habe ich mal gehört: Lass uns doch nicht streiten, wir machen es einfach so, wie ich gesagt habe. Ja, das finde ich eine gute Form. Und Paulus sagt, dummes Zeug. Und wir haben es nur in unserem Lied, was wir gerne singen, wahrscheinlich hier bei euch auch, gut, dass wir einander haben. Ja, oh, wie schön. Ach, ist so ein herrliches Lied. Nur an der Zeile, da stocken wir vielleicht und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Und das im Einklang mit der Liebe? Ja. Streiten, diskutieren, Konfrontationen aushalten ist nicht böse. Schaut, wie Paulus mit den Korinthern umgegangen ist. Er hat ihnen mächtig die Leviten gelesen. Aber nicht, um sie fertig zu machen, sondern aus Liebe. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns in diesem Jahr, dass wir uns von dieser Liebe beschenken lassen und dass wir die Liebe in unserem Einflussbereich so entfalten und so praktizieren, wie ich es versucht habe, nach Galater 5, 22 uns aufzuzeigen. Und dass wir dennoch auch in der Kontroverse miteinander liebevoll umgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in Homberg alles konfliktfrei ist. Das wisst ihr besser als ich. Aber dass wir es lernen, miteinander zu streiten und uns dennoch lieben. Dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir uns aber nicht damit auseinandersetzen, sondern dass wir uns zusammensetzen. Dass wir nicht übereinander reden, sondern dass wir miteinander reden. Und dass wir auch in den unterschiedlichen Erkenntnissen sogar voneinander lernen können. Und bei all diesen vielen Gedanken und Fragen und Abwägungen, da kann tatsächlich der Eindruck entstehen, boah, das ist aber eine ganz schöne Herausforderung. Jo, manche sagen vielleicht auch, das ist aber eine ganz schöne Überforderung. Ja, es liegt uns nicht im Blut, aber es ist die DNA, die Jesus uns gegeben hat. Und darum lasst uns darauf besinnen, dass wir nicht nur den Appell hören, sondern dass wir uns auf die Grundlage besinnen. Diese Grundlage ist die Liebe Jesu zu uns, die Agape-Liebe, die uns nicht nur liebt, weil wir so nett und so freundlich sind, sondern die uns trotz unserer Schuld und trotz unserer Unzulänglichkeiten liebt. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und am besten ist es, wenn wir anfangen, die Liebe zu praktizieren. Und wenn wir uns immer und immer wieder darauf besinnen, Gott, du hast mir deinen Geist gegeben, dann schenk mir diese Ausdrucksformen der Liebe im Alltag. Denn nur dann, wenn wir aufstehen und losgehen und Liebe in Aktion gestalten, nur dann merken wir, wie sie in uns wächst. Und dazu möge Gott uns seinen Geist, seine Kraft und seinen Mut und Segen geben. Amen.